Aktiv Radio Interview.
Und immer wenn's Bing macht, dann heisst's, eine interessante Person ist bei Aktiv Radio am Mikrofon. Und Wirtschaft, Politik, Kultur. Und man merkt immer wie mehr, dass eigentlich auch Leute aus der Wirtschaft müssen sich mit der Politik auseinandersetzen. Politiker müssen sich mit der Wirtschaft auseinandersetzen. Und zuletzt hat ja alles auch noch ein bisschen mit Kultur etwas zu tun. Man hat eine gewisse Kultur in sich innen und so tut man die Wirtschaft und die Politik anschauen. Und ein Parteipräsident, der eine Partei präsidiert, der in allen Gegenden ist, der schweizweit bekannt ist, der recht gross ist, der hat genau mit all diesen Themen etwas zu tun. Die einen wollen mit ihm über Kultur reden, die anderen wollen mit ihm über Politik reden und diese wollen über Wirtschaft mit ihm reden. Und heute darf ich begrüßen ganz recht herzlich den Parteipräsident von der schweizerischen FDP, die Liberalen, der Thierry Burkhardt. Und ich hoffe, wir erfahren ganz viel Neues in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Thierry Burkhardt.
Grüezi miteinander, danke für die Einladung.
Thierry Burkhardt, Sie sind 1975 auf die Welt gekommen. Was ist so die letzte oder die erste Erinnerung, die Sie überhaupt haben an Ihre Jugend?
An meine Jugend oder meine Kindheit?
Ja, das gehen wir in die Kindheit zurück, wenn die Erinnerungen so weit gehen.
Ja. Selbstverständlich, ja. Ich habe das Glück, dass ich eine schöne Kindheit und Jugend auch hatte. Und zwar bin ich aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter mit meiner Schwester zusammen. Wir haben aber immer ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Grosseltern. Und da erinnere ich mich natürlich sehr gerne zurück, dass mein Grossvater mir an mich aus Grimms Märchen vor dem ins Bett gehen, dass ich musste schlafen, was ich ja nicht so wahnsinnig gerne gemacht habe als kleiner Bub. Habe ihn jetzt nicht darum gerissen, ins Bett zu gehen, aber er hat mir dann an Mixus Grimms Märchen Geschichten vorgelesen und das erinnere mich sehr gerne daran.
Sie sind darum Politiker geworden, wegen Märchen erzählen?
nein, aber tatsächlich ist mein Grossvater, der allerdings früh gestorben ist, ich war dort 6,5, in dem Sinne habe ich das gar noch nicht so richtig mitbekommen, aber er war kommunalpolitisch tätig gewesen. Und er war zum Beispiel Schulpflegspräsident in der Gemeinde, wo wir aufgewachsen sind. Und ich bin am Samstag mit ihm ins Büro gegangen, eben in dieser Schule, und habe ihm erzählt, ich sei jetzt zum Grossvapa seiner Schule gegangen mit ihm zusammen. Das war also für mich eigentlich seine Schule gewesen.
Grossvater sehr wichtig. Ich glaube, der Vater ist relativ früh, als sie jung waren, nach Italien zurückgegangen.
Ja, ich bin knapp 4 gsi, da haben sich meine Eltern getrennt bzw. geschieden und mein Vater ist dann zurück nach Italien und ich hatte eigentlich dann keinen Kontakt gehabt zu ihm. Das hat man ja schon verschiedentlich nachlesen. Das ist einfach gehört zu meiner Geschichte und bin dann eben aber sehr glücklich bei meiner Mutter, meiner Schwester, meinen Grosseltern und vielen Leuten drumherum aufgewachsen.
Der ältere Bruder ist mitgegangen nach Italien. Haben Sie da ein bisschen darunter gelitten an und für sich? Also mit der Schwester sind Sie in der Schweiz aufgewachsen? Aber der ältere Bruder war nicht mehr da und der Papa war auch nicht mehr da.
Also er war nicht einfach nicht nur da, das ist einfach eine Tatsache. Darum will ich es auch nicht verschweigen. Er ist eigentlich von meinem Vater mitgenommen worden, entgegen dem Sorgerecht, das meiner Mutter zugesprochen wurde. Und insofern bin ich zu jung, um es wirklich emotional schon bewusst das zu erleben und können zu einordnen. Aber natürlich habe ich das mitbekommen, dass das insbesondere natürlich für meine Mutter eine sehr schwierige Sache war, dass sich viele Leute rundherum auch engagiert haben in dieser Thematik, erfolglos. Aber ich habe letztens gerade wieder Besuch von meinem Bruder, er war bei mir daheim vor ein paar Wochen. Und dann, also in dem Sinne gibt es den Austausch mittlerweile natürlich, der am Anfang schwierig war.
Also Ihre Mutter musste arbeiten und musste die beiden Kinder grossziehen, also Ihre Schwester und Sie. Das ist... Heute schaut man das schon fast als unmöglich an, so alleinerziehend, ohne dass der Staat massiv mithilft. Zu dieser Zeit war wahrscheinlich das noch nicht ganz so einfach gewesen.
Es war die Zeit, wo es noch keine familienexterne Kinderbetreuung gab. Es war eine Zeit, in der man hat müssen, sich irgendwie organisieren musste. Und wenn Sie sagen, das ist unmöglich gewesen, dann muss ich sagen, vielleicht ist es in der Tat sehr, sehr schwierig gewesen, und, aber sie hat das gemeistert. Bewundernswert. Mir hat es, und auch meine Schwester, nie an etwas gefehlt. Wir haben, wie gesagt, eine sehr schöne Jugend und Kindheit gehabt. Aber von meiner Mutter hat das sehr viel abverlangt. Aber eben, sie hat sich gut organisiert, auch in dem Sinn, dass eben auch Grosseltern geholfen haben, dass auch Nachbarn zur Verfügung gestanden sind, wenn sie noch am Arbeiten war. Ich bin früher heimgekommen, bin ich dann halt zuerst zu den Nachbarn, habe dort die Aufzüge gemacht. Also man hat sich da halt einfach auch organisiert.
Kann man sagen, das war ein bisschen prägend für ihr weiteres Leben, dass sie gesehen haben, man muss sich organisieren, man muss sich selber helfen. Es ist niemand da, der einem einfach irgendetwas bringt. Hat das ihre basisliberale Grundsatz im Prinzip gefördert?
Zweifelsohne. Ich bin natürlich aufgewachsen in einer Situation, wo man nicht das erste Mal gefragt hat oder geklagt hat, dass einem niemand hilft, sondern man hat gemacht. Man hat das gemacht, was notwendig ist. Meine Mutter hat sich nach allen Ecken und Enden gestreckt, damit es uns gut geht. Uns ist es gut gegangen, es war erfolgreich in dem Sinn. Man hat nicht einfach zuerst gejammert, sondern man hat das gemacht, was man muss. Und das hat mich sehr stark geprägt im Sinn von Verantwortung übernehmen. Ich habe natürlich entsprechend dürfen, im Nachhinein ist es dürfen gewesen, als Kind früh Verantwortung übernehmen, für mich selber, aber halt auch für das ganze Gefüge. Und ich würde behaupten, das hat mir nicht geschadet, im Gegenteil, ich habe von dem profitiert.
Sie waren in einem Internat, also Sie haben Matur in Immensee gemacht. Mhm. Und man sagt ja immer, also das sind so mehr oder weniger die Reichen, die in ein Internat gehen. Das ist teuer, das muss man zahlen. Und Ihre Mama war ja wahrscheinlich nicht immer gesegnet mit wahnsinnig grossen finanziellen Mitteln. Warum haben Sie das nicht an einer ganz normalen Schule, Ihre Matur, gemacht?
Also das erste Mal, wie der Leitz ist das gerade, das war also nicht ein teures Internat gewesen, aber man musste etwas zahlen. Das ist so. Sie haben allerdings auch das Prinzip gehabt, dass die, die viel Geld hatten, haben freiwillig etwas mehr zahlen können. Und die wenig Geld hatten, haben die Möglichkeit gehabt, dafür ein Gestuch zu stellen, dass man etwas weniger zahlen muss. In dem Sinn ist das auf eigenverantwortlicher Basis eigentlich sehr sozial organisiert gewesen. Ich hatte Interesse gehabt, um dort zu gehen, weil meine Schwester dort schon war, allerdings nur 2 Jahre. Nachher ist sie an die öffentliche Kante gewechselt. Und ich habe reizvoll gefunden, dass sie ganz offen zu von daheim weg, nicht im Negativen, sondern es war für mich wie ein Abenteuer gewesen.
Aber ist das nicht fast umgekehrt, dass man sagt, jetzt schickt man mehr von daheim weg,
nein.
Jetzt wird aus der Familie rausgerissen?
Nein, das war mein Wunsch gewesen.
Und so ein Internat, da muss man ja wahrscheinlich schon die Flügel ein bisschen stellen, oder? Da fängt das an mit sozialen Elementen. Die einen finden einen cool und die anderen sind ein bisschen bösartig mit einem. Also es ist plötzlich eine völlig neue Welt, wo man sich wieder muss zurechtfinden drin.
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich wollte freiwillig gehen und habe übrigens auch heute noch sehr gute Freunde aus dieser Zeit, wo wir Freundschaften auch pflegen. Also Bösartigkeit habe ich keine in dem Sinn erlebt. Aber was natürlich ist, ja, man ist in einem grösseren sozialen Gefüge. Man muss sich in diesem Gefüge zurechtfinden. Man muss auch für das Gefüge seine Rolle definieren und auch mithelfen und auch da Verantwortung übernehmen. Auch das war sicher für mich charakterbildend gewesen.
Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Dort gibt es ja so Banden, die gegeneinander kämpfen. Ist das ein Bild, das es auch gegeben hat in Immensee?
Also in meiner Zeit überhaupt nicht.
Also keine irgendwelche, die einen schlägeln miteinander?
Nein,
so. Also Frieden, Freude.
In dieser ganzen Zeit im Internat habe ich nie irgendeine Schlägerei erlebt. Aber natürlich gibt es auch ein bisschen gruppendynamische Elemente, aber das ist immer in einem sozialen Gefüge, dass man mit der einen ein bisschen mehr Zeit zu tun hat, mit der anderen ein bisschen weniger. Das ist völlig normal. Nein, aber in dem Sinn, also so wie im Kästner sind fliegende Klassenzimmer, so etwas hat es bei uns nicht gegeben.
Mindestens nicht in meiner Zeit. Beim Kästner kommt es ja nachher auch gut raus, zuletzt, oder? Wo der Nichtraucher seinen Altfreund wiederfindet. Sie haben dann Jus studiert in St. Gallen und Lausanne, glaube ich. Und haben sich in dem Fall entschieden, sie wollen Rechtsanwalt werden. Was ist passiert im Immensee, dass sie sich gesagt haben, nach der Matur werde ich Jurist?
Es war das Interesse da gewesen, einerseits für wirtschaftliche Zusammenhänge. Das ist der Grund, warum ich dann auch nach St. Gallen gegangen bin. Weil man eben dort auch in der juristischen Ausbildung sehr viel wirtschaftliche Ausbildung hat bekommen. Es war aber auch vor allem das Interesse gewesen, und darum ist die Wahl dann auf die Juristerei gefallen. Weil mir hat die Frage vom Zusammenleben vom Regulieren des Zusammenlebens, wie organisiert man es. Und natürlich dann nachher auch das systematische Denken in der Anwendung der Juristerei hat mich sehr interessiert. Und ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde es nach wie vor eine hochspannende Disziplin.
Haben Sie jemals eigentlich als Jurist geschafft, also im eigentlichen Sinn, von morgen früh bis zu spät?
Ja, selbstverständlich.
Oder ist die Politik schon so früh gekommen, dass Sie gar keine Zeit hatten?
Nein, ich meine, das ist natürlich in meiner Anfangszeit, als ich politisch tätig war, ist das natürlich eine ganz andere Dimension und zeitliche Beanspruchung gewesen. Nein, selbstverständlich habe ich als Jurist, als Anwalt gearbeitet, bin ja dann auch Partner geworden in einer Kanzlei in Zürich. Und in dem Sinn habe ich natürlich, wie heute auch, aber natürlich heute in einem sehr viel kleineren Pensum, immer juristische Tätigkeiten ausgeübt und nach wie vor mit grosser Motivation und grosser Freude.
Sie sind ja neben dem, dass Sie Ständerat sind und Parteipräsident von der FDP, also im Prinzip 2000% Job, sind Sie Konsulent bei Kellerhals Carrar, eine ganz renommierte Kanzlei. Ich kann mir vorstellen, Sie können nicht mehr aktiv sein dort im Sinne von Fristen einhalten etc., sondern sind Sie vielleicht fast ein kleines Aushängeschild dort, so ein bisschen eine Reklamesäule für die Firma?
Also das hätte die Kanzlei nicht nötig. Da hat es derart renommierte, angesehene, hervorragende Juristinnen und Juristen, dass das sicher nicht notwendig wäre. Nein, aber ich habe natürlich nicht mehr die Funktion vom klassischen Anwalt, vom morgen bis zum Abend Verträge schreiben und Rechtsschriften verfassen, sondern ich habe mehr die Rolle von meinem eigenen Mandat, quasi wie auch in dem Sinne eine Projektmanagement-Funktion einzunehmen, weil meistens größere Teams auch auf diesem Mandat tätig sind.
Sie haben die Juristen auch ins Militär mitgenommen. Sie sind zur Militärjustiz gegangen. Was war dort Ihre Aufgabe gewesen?
Dort war ich Gerichtsschreiber gewesen, am Militärgericht 2. Ganz klassisch, das heisst, man hat Verfahren gehabt, wo vor Gericht stattgefunden hat. Und ich war der Gerichtsschreiber, der zuhanden der Richterinnen und Richter, insbesondere vom Gerichtspräsident, entsprechend A. Protokoll geschrieben hat und B. Die Urteilsbegründungen und die Urteile selber verfasst hat.
Ist die Militärjustiz völlig autonom in der Schweiz? Oder wenn jemand ins Gefängnis schicken, dann muss es noch über ein Zivilgericht gehen?
Nein, das ist so. Es gibt definierte Tatbestände, wodurch die Militärjustiz beurteilt werden und dann macht das Militärjustiz selbstständig und kann entsprechend in voller Ausübung von den Strafen und Massnahmen, wie sie im Militärstrafgesetz definiert sind, auch entsprechend urteilen.
Sie waren Gerichtsschreiber, also nicht Richter. Wie ist das? Kribbelt es einem da so in den Fingern ein bisschen, wenn man sieht, wie das Urteil dann zuletzt gefällt wird? Denkt man manchmal, das hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Oder wird man als Gerichtsschreiber eigentlich auch einbezogen und der Richter redet mit einem, bevor es sein Urteil fällt?
Also nicht nur der Gerichtspräsident, sondern auch die Richterinnen und Richter. Bei der Urteilsberatung sind Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen jeweils dabei. Und natürlich hat man ein bisschen eine andere Rolle, aber man wird meistens dann entsprechend auch die eigene Einschätzung auch abgefragt, weil wir sind ja die Juristen zusammen mit dem Gerichtspräsidenten, hingegen die anderen Richterinnen und Richter sind ja nicht Juristen. Und dann hat man die Gelegenheit, entsprechend seine Einschätzung und Argumente einzubringen, aber am Schluss entscheidet natürlich das Richtergremium.
Bei mir am Mikrofon ist der Thierry Burkhard, er ist Parteipräsident von der FDP Die Liberalen. Und gerade eine Frage dazu, das ist noch kompliziert, das ist glaube ich FDP und da kommt ein Punkt und da steht Die Liberalen. Woher kommt das?
Das kommt aus folgender Zeit heraus. Man hat vor etwa 15 Jahren hat man fusioniert mit der liberalen Partei. Es hat die FDP gegeben, die Freisinnige Demokratische Partei, und dann hat es noch die liberale Partei gegeben. Die ist insbesondere, nicht nur, aber insbesondere in der Romandie sehr stark vertreten gewesen. Und man hat eigentlich festgestellt, da gibt es enorm viele Überschneidungen und man tut darum besser fusionieren. Das hat man auch gemacht. Und zur quasi auch der Wertschätzung von dieser liberalen Partei hat man das entsprechend auch in den Namen aufgenommen.
Und das wird auch überall so abgedruckt, auf dem Briefpapier ist das so, und man redet nicht von der FDP, sondern man redet von der FDP, Punkt, die Liberalen.
Ja, das ist so, das ist unsere offizielle Parteibezeichnung und sagt ja auch darüber aus, was wir eben vertreten, nämlich die liberale Politik in diesem Land.
Die FDP ist lange so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und dann hat sie sich noch grün angepinselt, ihre Vorgängerin, das ist Petra Gössi, die ja auch wieder im Parlament ist, eine Kameradin jetzt bei Ihnen im Ständerat. Und dann hat man gesagt, so jetzt haben sie endgültig verloren. Also die FDP hat komplett an Schärfe verloren, man hat gar nicht gewusst, für was die FDP eigentlich steht. Und wenn man, ich würde es mal behaupten, so mit 60-Jährigen ungefähr, würde ich reden in der ganzen deutschen Schweiz, was haltet ihr von der FDP, dann sagen die FDP ist eigentlich nicht mehr unbedingt meine Partei. Sie hat ein bisschen, fast ein bisschen meine Ziele, meine Wirtschaftsziele, meine politischen Ziele verraten, indem sie sich noch zuletzt noch grün abpinselt hat. Wie sehen Sie das? Wenn Sie jetzt den 60-jährigen Alt-FDPler vor sich her mit dem Reden, sehen Sie dem seine Enttäuschung im Gesicht?
Ich habe seit 3 Jahren als Präsident Verantwortung für die Partei. Ich bemühe mich darum, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen, dass wir ein klares Profil haben, dass wir entsprechend auch klar wahrgenommen wird für das, wo wir stehen. Das ist eine Arbeit, die wir jetzt am leisten sind. Ich stelle aber fest, das wird wahrgenommen. Wir sind die Partei, die sich gegen neue Steuern und Abgaben einsetzen, also neue Belastungen zulasten vom Mittelstand, wo ja dann entsprechend weniger Kaufkraft zur Verfügung hat. Wir sind die, die sich einsetzen, dass nicht KMU als Rückgrat von unserer Wirtschaft zusätzlich belastet wird. Wir setzen uns dafür ein, dass Strom- und Energieversorgung von der Zukunft wieder auf eine Basis kommen kann, damit wir sicher sein können, dass wir jederzeit, Bürgerinnen und Bürger, jederzeit Strom haben und das auch zu akzeptablen Preisen verfügbar ist. Wir setzen uns ein, dass wir auch wieder in der Sicherheitspolitik ein Gewicht setzen, nämlich dass unsere Armee wieder einsatzfähig wird. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen in diesem Land können ihr Leben so gestalten, wie es nach ihrem Gusto ist und nicht einfach vom Staat vorgegeben wird, wie sie sich zu verhalten haben. Und an dem sind wir stark daran zu arbeiten, dass man das klar wieder wahrnehmen kann. Und ich stelle fest, man nimmt es wahr. Wir haben jetzt zum Beispiel die letzten kantonalen Wahlen, zum Beispiel im Kanton Aargau oder auch im Kanton Schaffhausen, zugelegt.
Petra Gössi, Ihre Vorgängerin, hat wirklich fast, kann man sagen, aus Distanz aus der FDP ein bisschen abgewirtschaftet. Und trotzdem ist sie nachher im Kanton Schweiz wieder gewählt worden oder gewählt worden als Ständerätin. Und der Kanton Schweiz ist jetzt nicht der linkste Kanton, was gibt. Wieso verzeiht man eigentlich einem Politiker, der wirklich, ich sage jetzt, schwierige Historie hinterlassen hat, so etwas?
Ich kann mich ihrem sehr harten Urteil gegenüber Petra Gössi als Parteipräsidentin nicht anschliessen. Sie hat sehr viel gute Arbeit geleistet. Sie hat Partei müssen in einer sehr anspruchsvollen, schwierigen Zeit führen. Und sie ist eine klar bürgerliche Politikerin, so wie ich es auch jetzt war, im Ständerat. Und das wird auch der Grund sein, warum sie im bürgerlichen Kanton Schweiz so hervorragend als Ständerätin gewählt wurde.
Sie sagen, sie hat anspruchsvolle Zeiten gehabt. Das heisst, sie sind vorbei. Die Zeiten sind jetzt nicht mehr so anspruchsvoll.
Die Zeiten sind selbstverständlich immer anspruchsvoll. Sie sind auch jetzt sehr anspruchsvoll. Aber dort war eine ganz spezielle Situation. Es war die grüne Welle. Mit dem umzugehen, ist sehr anspruchsvoll gewesen. Und ich möchte einfach auch sagen, wenn man den Eindruck hat, ein Parteipräsident oder eine Parteipräsidentin durch alles immer selber entscheiden, allein im stillen Kämmerli und dann durch alle nur hinten anrennen, so einfach ist es nicht. Da haben ja viele Leute auch mit daran gearbeitet. Das ist aber auch nicht relevant. Relevant ist, was wir jetzt machen. Wir stehen dazu, dass es ein CO2-Netto-Null-Ziel gibt. Das hat die Schweizer Bevölkerung vor mehr als einem Jahr entschieden. Auf diesem Weg sind wir als Schweiz, aber für das, und das ist unser Ansatz, braucht es vor allem den technologischen Fortschritt und vor allem auch eine starke Wirtschaft, einen starken Mittelstand, damit wir das Ziel überhaupt erreichen können und nicht einfach, indem wir mit Sachen verbieten, dass man uns vorschreibt, was wir zu konsumieren haben, wie wir mobil sein oder nicht mobil sein dürfen. Gegen die Gesellschaft schaffen wir das nicht, sondern nur mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit dem technologischen Fortschritt.
Haben Sie auch das Gefühl, dass Politik sich sehr oft um Nebensächlichkeit kümmert und ein bisschen den Radar zu der Hauptsache verloren hat?
Ja, das ist nicht nur Politik allein zwischendurch, sondern das ist die Medienwelt, das ist die Gesellschaft, die manchmal vielleicht doch hier und dort Sachen aufnehmen, die nicht so relevant sind und die grosse Linie ein bisschen aus den Augen verliert. Aber es gehört irgendwo auch zu einer Gesellschaft. Man kann sich nicht nur jeden Tag um die grossen geopolitischen Herausforderungen kümmern, sondern manchmal um die Sachen, die halt gerade einem vor der Nase stattfinden und einem auch stört. Und das gehört dazu, dass man auch diese Themen diskutieren.
Man sollte ja eigentlich weit in die Zukunft schauen als Politiker, als Nationalrat oder Ständerat, weil man ja nicht einfach das kann flicken, was jetzt gerade zur Sekunde passiert ist, sondern man sollte ja eigentlich nicht einfach rumhypern, wenn etwas abgeht, sondern man sollte in die Weite schauen und dann entsprechend das Volk mit Gesetzen, Verordnungen etc. bedienen, die auch vernünftig sind. Ich werde ein Beispiel machen, die Autoindustrie. Die Schweiz ist ja auch abhängig von der Autoindustrie, auch wenn wir selber nicht wirklich eine Autoindustrie haben. Aber die deutsche Autoindustrie ist ein guter Abnehmer für die Produkte von der Schweizer Firmen. Und wenn wir jetzt rasch ihre Effizienz anschauen, die VW hat 650'000 Mitarbeiter, Toyota hat etwa 250'000 Mitarbeiter, also ein Bruchteil. Aber Toyota lässt mehr Autos raus als der Volkswagen-Konzern. Und da sieht man eine Effizienz 2 bis 3, die in Japan höher ist als in Deutschland. Und wir sind ja weniger Zulieferer jetzt für Toyota und mehr Zulieferer für einen Volkswagen-Konzern. Wenn Sie das hören, kommen Sie da ein bisschen weichlich neu über für unsere Industrie in den nächsten Jahren. Nehmen wir an, die deutsche Autoindustrie packt es tatsächlich nicht, wird noch eine Zeit lang vom deutschen Staat einfach subventioniert, damit sie keine Leute entlassen dürfen, dass das für die Schweizer zu einem riesengroßen Problem könnte werden. Einfach ein Beispiel für die Schweizer Industrie.
Sie haben ein Beispiel genannt. Ich gehe noch weiter. Deutschland, die Volkswirtschaft von Deutschland ist momentan der kranke Mann Europas. Und das muss uns für ganz Europa Sorgen machen, aber eben insbesondere auch für die Schweiz. Wir sind zwar, unsere Zahlen sind stabil, im Gegenteil, es zeigt sogar auch wieder nach oben. Das ist an sich erfreulich, aber wenn natürlich Deutschland hustet, dann sind wir potenziell auch verkältet. Und das zeigt aber umso mehr, dass unsere Wirtschaft, und das macht sie auch, sehr international aufgestellt sein, dass wir unsere Rahmenbedingungen halten, dass wir eben ein konkurrenzfähiger Standort sind, dass man aus der Schweiz raus mit der ganzen Welt Handel treiben kann. Wenn man das einschränken, dann werden wir auch Nachteile müssen gewärtigen. Wir können uns nicht nur auf Zulieferung gegenüber Deutschland verlassen, sondern wir müssen flexibel sein. Wenn die Politik da die Rahmenbedingungen so macht, dass die Wirtschaft nicht mehr flexibel sein kann, dann werden wir richtig Nachteile haben. Ich werde ein Beispiel nennen. Wir brauchen natürlich auch die Investitionen von ausländischen Unternehmungen in unserem Land. Das führt zur technologischen Know-how, das dazu kommt. Es führt dazu, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können. Es führt dazu, dass wir Wohlstand schaffen können. Wenn man natürlich jetzt Politik das Gefühl hat, das ist, dass man jetzt muss staatlich das regulieren muss, dass man muss eine staatliche Behörde schaffen muss, die Genehmigungen erteilen, ob man kann in der Schweiz investieren oder nicht, dann ist das der Anfang vom Tod von unserem Standort, von unserem Wirtschaftsstandort. Und das ist jetzt passiert im Nationalrat gerade kürzlich, dass die SP und die Grünen zusammen mit der SVP sich dafür eingesetzt haben, dass so eine staatliche Behörde geschaffen wird.
Die Wirtschaft, sagen Sie, ist eigentlich am Prosperieren in der Schweiz. Ich möchte eigentlich das Gegenteil behaupten. Also, wenn ich mit Firmenbesitzern rede, dann sind die alle am Klagen. Und es ist nicht ausschließlich der starke Schweizer Franken, sondern ihre Auftragslage sieht nicht gut aus, ist massiv zurückgegangen. Die Kurzarbeit steigt. Also, es ist jetzt ein Mikrokosmos, wo ich drinnen mich befinde. Aber der ist wahrscheinlich einigermaßen relevant für die ganze Schweiz. Der Staat wächst aber vielleicht etwa 3% im Schnitt pro Jahr, also mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und eigentlich niemand hält die Situation auf. Also wenn wir jetzt sagen, das Bruttoinlandprodukt nimmt tatsächlich zu, die Staatsausgaben zählen ja auch zum Bruttoinlandprodukt dazu. Und damit, wenn man ganz ehrlich ist, hat die Wirtschaft eigentlich den Negativgang drin.
So kann man es nicht sagen, aber es ist auch nicht falsch, was Sie sagen. Es kommt sehr auf die Branche drauf an. Und insofern lassen wir uns, das ist, gebe ich Ihnen recht, durchaus mal täuschen, insbesondere von der enormen Stärke von der Pharmaindustrie beispielsweise, aber auch von anderen Industrien, die gut unterwegs sind, während KMU tatsächlich unter schwierigeren Bedingungen arbeiten. Und Sie haben völlig recht. Das Staatswachstum ist grösser seit mehreren Jahren als das Bruttoinlandprodukt. Also grösser ist Staatswachstum als das Wachstum der Wirtschaft. Das führt uns mittelfristig in grosse Probleme. Es führt vor allem auch dazu, dass wir den Staat, also insbesondere die Bundesfinanzen, so sind, dass man sie nicht mehr finanzieren kann. Wir kämpfen dafür, dass man sparen kann. Wir müssen feststellen, obwohl das Einnahmenwachstum wahnsinnig gross ist, ist das Ausgabenwachstum noch grösser. Und wir reden, wenn wir vom Sparen reden in unserem Land, eigentlich nicht einmal vom Sparen, sondern nur von einem Abbremsen von dem Ausgabenwachstum. Das wird schon vom Cedric Wermuth als sozialpolitischer Kahlschlag verkauft, was natürlich völlig falsch ist. Sparen ist nicht etwas Attraktives für Politiker und Politiker, aber wir müssen das machen. Sonst müssen wir es erstens finanzieren, dann holen wir natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern das Geld aus der Tasche, das wehren wir uns dagegen. Oder wir würgen die Wirtschaft ab, was wiederum natürlich dazu führt, dass wir weniger Einnahmen haben und damit eben auch die Ausgaben vom Staat finanzieren kann. Und darum ist das so ein Kreislauf, und man muss unterbrechen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger, das ist es nämlich am Schluss, sparsamer umgeht. Politik ist momentan nicht willens. Wir kämpfen dafür, ob wir da eine Mehrheit finden, bin ich noch nicht so sicher.
Solange man jemanden hat, der zahlt, solange macht man irgendetwas, müsste man einfach der Verwaltung das Geld entziehen.
Oder es ist tatsächlich eigentlich in erster Linie ein Politikversagen. Das Politikversagen ist nämlich das, dass Politikerinnen und Politiker sagen, oh, wir können nicht sparen. Und was ist der Ausweg? Mehr Steuern, mehr Abgaben für Bürgerinnen und Bürger. Also man tut es, weil man selber das Problem nicht lösen kann, tun wir es einfach auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen. Auf die Leute in diesem Land, die morgen den Wecker stellen, die aufstehen, die ihren Pflichten angehen, die zurückgerat sind, nämlich der Mittelstand von unserem Land, tut man einfach immer mehr überbürden, weil man selber Probleme nicht lösen kann. Und ja, selbstverständlich ist, wenn man immer mehr Aufgaben machen für den Staat, durch die Politik, dann kostet das etwas. Und die Leute bei der öffentlichen Hand, das sind ja weder faule noch sind sie irgendwie schlecht ausgebildet. Ganz im Gegenteil, die haben ja durchschnittlich sogar höhere Löhne als in der Privatwirtschaft. Ja, die wollen natürlich ihre Sachen möglichst gut machen. Das kostet dann noch mehr Geld. Es braucht noch mehr Mittel dann vom Staat. Und irgendjemand zahlt es. Das sind Bürgerinnen und Bürger.
Genau,
der Kreislauf muss durchbrochen werden.
Aber das ist die Frage, wie das durchbrochen werden kann. Nehmen wir jetzt mal an, Kanton Bern. Der bekommt 300 Millionen nicht von der Nationalbank, weil die Nationalbank sagt, das lohnt es nicht zu im Moment, wir können Kantone nicht beliefern. Sie sollen sich bitte auch nicht daran gewöhnen, ständig etwas zu bekommen. Wenn wir etwas haben, dann geben wir auch tatsächlich etwas. Und es geht um 300 Millionen. Und die 300 Millionen sagt der Kanton Bern, ja, die brauchen wir einfach, oder? Dann machen sie mehr oder weniger ein Telefon an die BKW und sagen, wir brauchen eine Sonderdividende von der BKW, von der Kraftwerk. Und die machen dort tatsächlich mit und zahlen die Sonderdividende von 300 Millionen aus. Und wer badet das wieder aus nachher natürlich? Der Stromzahler, der Energiezahler. Das ist im Prinzip eine verkappte Steuer nachher. Und das gibt nachher Strompreise, wo der Normalbürger, der jetzt nicht mit Reichtum gesegnet ist, der merkt das. Oder? Die Miete wird teurer, die Nebenkosten gehen auf, der Strom geht auf, etc. Wieso bescheisst der Staat an und für sich seine Mitbürger auf eine so eine indirekte, unsympathische Art?
Das ist das, was ich eigentlich versucht habe zu sagen. Am Schluss muss es immer jemand zahlen. Es sind immer Bürgerinnen und Bürger. Und die am meisten belastet werden, ist der Mittelstand. Und wir müssen aus dem Kreislauf rauskommen. Wir müssen auch fähig sein, einmal das Ausgabenwachstum abzubremsen. Ich rede jetzt vor allem über den Bund. Konkrete Beispiele aus den Kantonen kann ich zu wenig gut beurteilen. Aber beim Bund ist es einfach, müssen wir zur Kenntnis nehmen, wir haben gigantische Ausgabenwachstum. Beispielsweise die Sozialausgaben sind in den letzten 30 Jahren haben sie sich verdreifacht. Die gesamten Ausgaben verdreifacht sind mittlerweile mit Abstand die höchsten Ausgaben. Ich sage ja nicht, dass es nicht Menschen gibt in diesem Land, die Anspruch haben auf Unterstützung. Im Gegenteil, für die muss man schauen. Aber mittlerweile nimmt es ein Ausmaß an, dass die Leute ja versuchen, möglichst dann dort an einem Fokus zu profitieren. Und das kostet eben auch wieder gigantisch viel mehr Geld. Und dort müssen wir gezielt ansetzen und dort abbremsen. Wir müssen auch zum Beispiel klar auch wieder ehrlich sein und sagen, kinderexterne Familienbetreuung, familienexterne Kinderbetreuung, das ist nicht Aufgabe vom Bund, das ist Aufgabe von Kantonen und Gemeinden. Wir haben auch einen föderalistischen Staat. Jetzt wollen natürlich die Linken, wenn unbedingt das neu über 700 Millionen pro Jahr vom Bund her muss fix zahlen für das, obwohl es nicht die Aufgabe ist vom Bund. Ja, man kann natürlich im Bund immer alles überbürden, aber irgendjemand bezahlt es eben am Schluss. Und darum ist das ja so eine unsoziale Politik. Es ist eigentlich eine Politik zulasten vom Mittelstand, von denen, die eben der Pflicht nachgeht in diesem Land und am Schluss alles muss zahlen. Da wehren wir uns dagegen. Bis jetzt ist es allerdings so, dass das sehr schwierig ist. Mitte links hat meistens, gerade in sozialpolitischen Fragen, eine Mehrheit, wo wir ein entsprechendes Parlament verlieren.
Wann hat das Ganze wirklich ein Ende und was macht ihr, um das Ende in die Sicht hineinzubringen? Ich will nochmal ein Beispiel aus der Energie machen. Bei mir ist jetzt die Stadt Solothurn relativ nahe. Da geht es jetzt darum, dass man die Regioenergie, das ist ein regionaler Monopolist, der die Energie verteilt, also Strom, Wasser und Gas, will man jetzt einfach 50 Millionen abkassieren, weil die Stadt einfach klamm ist, kein Geld mehr hat. Oder? Also man greift einfach in jede Kasse rein, die überhaupt möglich ist. Aber auch diese Kassen sind ja dann irgendwann mal geschwächt. Was passiert eigentlich nachher dann?
Wir haben ganz konkret, Sie fragen ja, was wir machen, wir haben ganz konkret entschieden, wir bieten keine Hand mehr für neue Steuern, für neue Abgaben. Konsequent nicht. Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Die Schweizer Bevölkerung hat ja gesagt zur 13. AV-Rente. Das gilt es zu akzeptieren, das gilt es umzusetzen. Aber wir verehren uns, dass wir jetzt einfach so schnell das über neue Lohnabgaben finanzieren, wie das die Linken möchten. Das heisst, dass einfach die Leute, die arbeiten, die am Morgen aufstehen und den ganzen Tag in ihren Arbeit nachgehen, einfach das müssen noch zahlen. Das heisst, sie haben weniger nachher im Sack. Da wehren wir uns dagegen. Wir sagen, es braucht eine Gesamtschau, wo der Bundesrat übrigens den Auftrag hat, im Jahr 2026 überhaupt über die Finanzierung von der Altersvorsorge in Zukunft, weil wir ja alle das Glück haben, dass wir älter werden, braucht sowieso eine Gesamtschau. Und da tun wir nicht einfach so schnell Bürgerinnen und Bürger belasten mit neuen Abgaben. Da gilt es jetzt zuerst mal zu warten und dann eine Gesamtschau vorzunehmen. Das ist nur ein konkretes Beispiel, wo die Tage gerade in der Kommission sind vom Ständerat, wo wir uns dagegen wehren. Wir sagen ganz klar, wir müssen wir werden den Wachstumshunger von unserem Staat nicht können bremsen, wenn wir immer mehr Geld zur Verfügung stellen. Und darum braucht es jetzt einmal einen Stopp für alles.
Politik hat meines Erachtens die Verwaltung nicht mehr im Griff. Verwaltung sind so viele tausend Menschen, wo jeder sein Bedürfnis hat und seine Idee, die er umsetzen kann, mit fremdem Geld. Man hat es jetzt gesehen, beispielsweise der Vincenzo Mascoli oder Mascioli oder wie
sagt Mascioli, ja.
Mascioli sagt man. Er ist neu Staatssekretär geworden für Migration. Die meisten haben gesagt, das kommt nicht in Frage. Er war mal Lehrer gewesen. Er ist schon lange dort. Man hat ihn kennt als eher Befürworter von der aktuellen Migrationspolitik. Und eigentlich haben wir gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und trotzdem ist er, scheint es, ohne dass wirklich saubere Dokumente vorliegen, gewählt worden von der Erfindungskommission. Nicht einmal der Gesamtbundesrat sei super informiert worden. Also, die machen, was sie wollen.
Zwei Punkte, die ich hier erwähnen möchte. Das erste ist ja, die Verwaltungen sind mittlerweile so gross, dass sie zu einer grossen Macht sind in diesem Land. Es gibt Verwaltungsstellen, die an ihrem obersten Chef oder ihrer obersten Chefin, nämlich im jeweiligen Bundesrat, lobbyieren. Bei Vertreterinnen und Vertretern im Parlament, insbesondere von der linken Seite meistens, schreiben dann teilweise sogar Vorstöße, die nachher Parlamentarier dann einreichen. Also da sieht man, welche Macht das die mittlerweile haben. Zweiter Punkt. Wir haben sehr kritisch reagiert, um es zurückhaltend zu formulieren, gegenüber der Wahl von Herrn Mascioli. Wir haben ihm, weil er ist einer, der natürlich klar aus dem SP-Umfeld rauskommt, vom Herrn Jans und von seinen Kolleginnen und Kollegen. Der Herr Jans ist ja sowieso einer, der jetzt sein ganzes Umfeld mit Sozialdemokraten oder sozialdemokratisch nahen Leuten bestückt. Wir haben da ganz klar gesagt, was ist die Aufgabe von Herrn Mascioli, jetzt, wo er gewählt ist. Die Aufgabe ist, dass er illegale Migration bekämpft. Wir müssen einfach sehen, Wir sind dafür und unterstützen bei allen Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind. Aber das ist der kleinste Teil, nicht einmal 25% im letzten Jahr von denen über 30'000, die Asylgesuche gestellt haben in unserem Land. Und die anderen sind hierher gekommen, man muss es sagen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Und das muss jetzt endlich bekämpft werden. Und da ist der Herr Mascholi gefragt, insbesondere darum, weil ganz Europa tut die Asylpolitik verschärfen. Wenn wir das nicht machen, nicht endlich reagieren, dann werden wir noch viel mehr haben. Und es ist so, dass Gemeinden und Kantone überfordert sind. Erstens, zweitens, auch da muss es jemand zahlen. Und darum sind, das merke ich, Bürgerinnen und Bürger nicht mehr bereit, das alles zu akzeptieren. Haben das Recht, dass ihr Geld richtig eingesetzt wird, nämlich denen, die an Leib und Leben bedroht sind, aber nicht solchen, die hierher kommen, aus wirtschaftlichen Gründen. Im Wissen darum, am Schluss können sie sowieso dann gleich da bleiben.
Die FDP ist schon relativ ruhig zu diesem Thema. Jetzt hat sich aufgebäumt. Plötzlich ist jetzt das Thema Nummer 1. Und Europa ist voll dran, die Grenzen dicht zu machen, das näher anzuschauen. Warum hat jetzt die Schweiz müssen so lange warten, als kleines Land, das viel agiler und flexibler ist, bis das grosse 550 Millionen Menschen Europa reagiert?
Also es ist nicht das Thema Nummer 1, aber es ist ein wichtiges Thema neben anderen. Sex, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik. Es ist ein Thema neben anderen und es beschäftigt zu Recht viele Menschen in diesem Land. Und entsprechend muss natürlich eine politische Partei mit zwei Bundesräten, die den Anspruch hat, das Land mit Wählen zu gestalten, in allen möglichen Gremien, wo wir vertreten sind, das Thema selbstverständlich aufnehmen. Das machen wir, haben wir in der Vergangenheit eigentlich auch gemacht. Jetzt machen wir es ein bisschen lauter, so dass es auch der hinterste und letzte Journalist feststellen. Wir müssen natürlich auch eine Asylpolitik machen in Abstimmung mit dem europäischen Umfeld. Anders geht es ja gar nicht. Wir haben aber Spielraum, den sollen wir nutzen. Ich bedauere sehr, dass Europa viel zu lange zugeschaut hat. Und was ist passiert? Das Problem in Europa, gerade in einzelnen Ländern, ist gigantisch. Gigantisch und führt natürlich auch zu politischen Reaktionen. Es werden Parteien gewählt, wo vielleicht viele jetzt überrascht sind, die es nicht wollen, die auch ich nicht unterstütze. Aber das ist natürlich dann entsprechend die Folge. Und ich meine, die Schweiz tut gut daran, das nicht so lange zuzuwarten, bis das bei uns auch passiert, sondern eben vorher reagieren im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.
Gehen wir schnell zum Status S von den Ukrainer. Sie haben sich jetzt kürzlich geäussert, dass sie sagen, der Status S sollte man jetzt langsam neutralisieren und man sollte zum normalen politischen Alltag übergehen in diesem Flüchtlingswesen. Also auch Ukrainer sollte man nach den gleichen Gesichtspunkten beurteilen wie jeder andere auch. Das hätten sie wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht gewagt zu sagen, oder?
Es geht nicht um Wogen oder nicht Wogen. Der Status S ist geschaffen worden nach dem Balkankrieg. Wie man gesagt hat, in so einer Situation, wo ein Land im Krieg ist und eine grosse Flüchtlingsbewegung gibt, muss man einen nicht allzu bürokratischen Ansatz haben für die Bewältigung. Und darum ist der Status S geschaffen worden. Und ich meine auch, es ist richtig, dass man den angewendet hat in der Anfangsphase des Ukraine-Krieges. Aber jetzt hat man einen Überblick über die Situation, über die nach wie vor tragische Situation. Ich will die Ukraine überhaupt nicht schönreden. Aber jetzt kann man wieder übergehen ins Klassische, ins Bewährte, ins normale, Anführungszeichen, Asylverfahren und dort entsprechend beurteilen, ob er Anspruch hat auf Asyl aus dem Land oder nicht.
Glauben Sie jetzt, dass Sie mit der SVP zusammen hier auch etwas werden können, bewerkstelligen? Also Sie haben, glaube ich, etwa 14-15% Marktanteil bei der Röth. Und die SVP, ihr Marktanteil ist, glaube ich, mehr als doppelt so gross. Aber zusammen wäre er eigentlich in der Lage, wirklich etwas zu bewegen. Jetzt muss doch irgendeiner die Berührungsangst weg, ohne dass man sich gerade verbrüdert miteinander, weder die SVP mit euch, noch ihr mit der SVP. Aber dass man jetzt sagt, eigentlich haben wir ein Gedankengut in diesem Bereich, wo gleich oder ähnlich ist. Und jetzt machen wir auch gemeinsame Initiativen. Wir setzen unsere Idee jetzt durch.
Zuerst mal Punkt 1. Wir haben auch zusammen die Mehrheit nicht. Das heisst, wir sind angewiesen mindestens noch auf die Mitte-Partei. Und die Mitte-Partei schert nicht nur in dieser Frage, sondern in ganz vielen Fragen halt leider immer aus und spannt zusammen spannt zusammen mit den Linken. Und insofern haben wir entsprechend keine Mehrheit. Im Ständerat ist es ein bisschen eine andere Situation. Dort hat ja die FDP am zweitmeisten und die Mitte am meisten. Und dort funktionieren wir eigentlich in vielen Fragen sehr gut miteinander. Das ist eine andere Situation. Aber wir brauchen eine Mehrheit im Nationalrat. Jetzt zu Ihrer Berührungsangst. Ich habe nie Berührungsangst gehabt zur SVP. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien. Wir haben natürlich verschiedene Themen, die wir anders beurteilen. Aber dort, wo wir Gemeinsamkeiten haben, dort werden wir zusammenarbeiten. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch in der Zukunft so. Aber wie gesagt, nur wir zwei allein langen halt eben auch nicht.
Aber von der Mitte müsst ihr nur noch ein paar haben, ausscheren. Und man sagt ja von der Mitte, sie sind auch eine bürgerliche Partei. Und die müsst ihr ja eigentlich auch sehen, dass der Zeitgeist jetzt am Drehen ist. Also die Leute haben ein bisschen Angst vor der eigenen Situation in der Schweiz. Man ist nicht mehr bereit, sich einfach zulullen von irgendwelchen internationalen Meldungen und nachher zu allem Ja und Amen zu sagen. Also der Zeitgeist, der ist am Drehen. Das muss ja auch die Mitte merken.
Gut, da über das müssen Sie mit dem Herrn Pfister reden. Da kann ich nicht dazu Auskunft geben. Ich stelle einfach fest, dass jetzt gerade letzte Woche, wo ich kritisiert habe, dass Staatssekretariat für Migration schöne Bilder publiziert hat, wo quasi wie ein Werbeprospekt ist, dass, und sogar noch Anleitung, wie man ein Asylgesuch stellen, dass das eine Sogwirkung auslöst, dass das eigentlich dazu führt, dass wir eben ein attraktives Asylland sind, was ja eigentlich meines Erachtens falsch ist, hat Herr Pfister kritisiert als eiskalt. Also man darf nicht einmal quasi, wenn Schweizer, wenn Staatssekretär für Migration wie ein Schweizer Tourismus unterwegs ist im Asylbereich, darf man das nicht einmal kritisieren. Man gilt dann gerade als eiskalt. Und ich glaube, da müssen wir von dieser moralischen Ebene müssen wir wegkommen. Wir müssen, ich sage es nochmal, denen, die Liebe und Leben bedroht sind, Asyl geben. Aber den Rest muss man pragmatisch anschauen, weil unsere Systeme sind am Anschlag. Gemeinden und Kantone wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten, die untergebracht werden müssen. Und die Leute akzeptieren es nicht mehr. Ich hoffe, dass die Mitte da entsprechend auch verwachen. Sonst werden wir nichts können ändern
können. Die Schweizer Asylpolitik. Am Bundesrat Jans das Justizdepartement gegeben, wo das halt alles drinnen ist. Ist das eigentlich ein Fehler gewesen?
Also wir haben ihm Herr Jans gar nichts gegeben, insbesondere das Parlament nicht. Das ist der Entscheid vom Bundesrat. Und wie das dort stand gekommen ist, weiss ich nicht. Fakt ist, der Herr Jans ist zuständig. Der Herr Jans muss regieren, wie alle anderen sechs Bundesräte und Bundesrätinnen auch, im Interesse von unserem Land. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in diesem Gremium, zusammen natürlich auch mit dem Parlament. Und ich erwarte vom Herrn Jans, dass er da entsprechend Korrekturen ansetzt. Ich habe ihm ganz am Anfang gesagt, dass, wenn wir nichts ändern in unserem Asylsystem in der Schweiz, also am Anfang von seiner Amtszeit, dann wird die Folge sein, dass wir die gleichen politischen Auswirkungen werden spüren wie in Europa. Und ich hoffe, dass er das realisiere und entsprechend reagiere.
Gehen wir schnell zur EU. Wir reden hier von einem Rahmenabkommen oder andere reden von bilateralen 3. Bilaterale 3 tönt so wunderschön, aber in Wirklichkeit ist es ja ein Rahmenabkommen, das relativ viel regelt. Ihr habt in der FDP einen Exponent, das ist der Simon Michel, das ist der Chef und Familienmiteigentümer von der Ipsomed, der sich extrem zum Fenster auslehnt für das Rahmenabkommen, das ja im Prinzip der ganze Rahmen gar noch nicht so richtig bekannt ist, wo man eigentlich immer noch mit in den Diskussionen drin ist, ist das nicht fast ein bisschen gefährlich für die FDP, dass er dermassen stark jetzt mobilisiert in diese Richtung?
Also die offizielle Position von der FDP ist die, dass wir ein langfristig stabiles Verhältnis mit der Europäischen Union wollen. Das ist im Interesse von unserem Land. Wir haben den bilateralen Weg immer verteidigt und unterstützt und er ist sogar auch von uns mitgestaltet wurde von der FDP, wenn wir der Auffassung sind, das ist der Königsweg, das ist ein guter Weg, er ist relativ, zwar in all seiner Starrheit, doch einigermaßen flexibel und auch eben maßgeschneidert auf Bedürfnisse, die wir auch gerade haben als direkte Demokratie. Wir wollen den bilateralen Weg grundsätzlich weiterführen und haben darum auch immer gesagt, wir sind grundsätzlich positiv, dass wir die Verhandlungen führen mit der Europäischen Union. Aber, und da kommt jetzt vielleicht auch wieder ein Anwalt hinterführen, ein Vertrag tun ich erst dann beurteilen, wenn er vorliegt. Dann muss man abwägen, sind die Vorteile überwiegend oder eben Nachteil. In einem Vertrag haben wir immer Vor- und Nachteile. Das gehört dazu, wenn man mit einer anderen Partei verhandelt. Aber ich tue nicht schon zum Vornherein signalisieren, auch als Partei nicht, gegenüber anderen Vertragspartnern wie die EU und sagen, unabhängig von dem, was drinsteht, finde ich jetzt den Vertrag einfach super. Nein, im Gegenteil, sondern man sagt, man ist sehr kritisch, man schaut das dann an. Das ist die offizielle Parteihaltung. Wir werden auch, wenn der Vertrag vorliegt, übrigens einen breiten Parteitag ansetzen, wo die Basis bei uns kann mitentscheiden, ob man das mehrheitlich unterstützt oder nicht. Und jetzt, dass da der Herr Nationalrat Michel eine andere Haltung hat, das ist ihm seine persönliche Freiheit. Er hat da vielleicht auch noch eine andere Sicht als Ipsomed Mitinhaber oder Inhaber. Das ist ihm unbenommen. Aber die offizielle Parteihaltung ist die, die ich gerade eben gesagt habe.
Aber wenn eben so eine Milliardärsfamilie plötzlich im Prinzip ein bisschen ausschert und doch eine ganz pointierte Position bezieht, dann hat das garantiert einen Einfluss. Es wird gehört, es wird viel darüber geschrieben. Und man hat manchmal fast das Gefühl, dass die offizielle FDP-Meinung ein bisschen in den Hintergrund geraten und Simon Michel seine Meinung extrem viel abgedruckt wird oder darüber geredet wird. Er steht im Gegenführ zu der Kompass-Initiative, also Kompass Europa heisst das Ding, was soll kommen. Wo positionieren Sie sich dort? Also die wollen ja nichts anderes als ein urdemokratisches Recht durchsetzen. Die wollen, dass das Ständemehr bei so einer Diskussion nachher über das Rahmenabkommen muss berücksichtigt werden.
Als erstes Mal, ich kann natürlich nicht entscheiden, was die Medien abdrucken und senden, ob es jetzt die offizielle Parteihaltung oder die von Herrn Michel mehr berücksichtigen. Da habe ich nicht im Griff. Fakt ist, dass wir eine offizielle Haltung haben. Die habe ich vorher auch entsprechend versucht, kundzutun. Wir werden es dann beurteilen, wenn es vorliegt. Bei Kompass, ich habe ja, also einerseits null Zweifel, dass das die bilateralen Verträge, wenn sie dann vom Bundesrat angenommen werden und vom Parlament sollten angenommen werden, selbstverständlich aufgrund von einem Referendum oder wie auch immer vor das Volk kommen und entschieden werden. Das soll auch so sein, das ist auch richtig, das ist ja auch eine wichtige Frage. Zudem haben wir gerade auch von der FDP her gefordert, dass man nach zum Beispiel 7 Jahren wieder kann darüber abstimmen, so wie man das bei der bilateralen Eis übrigens schon vorgesehen hat, sodass auch die Schweizer Bevölkerung, sollte sie das neue Abkommen annehmen, auch nach einer gewissen Zeit kann beurteilen, ist das wirklich ein Nachteil oder ein Vorteil für uns. Jetzt zum obligatorischen Referendum. Ich habe mich da bereits persönlich, das ist nicht Parteihaltung, wir haben dazu noch keine definiert, aber ich habe persönlich ja auch öffentlich gesagt, ich bin der Auffassung, dass in so einer wichtigen Frage auch die Stände sollen, abgefragt werden. Ich bin auch Mitglied vom Ständerat, das ist ja klar, dass ich da die Optik der Kantone auch noch ein bisschen stärker durchgewichte.
Sie haben gesagt, Sie sind Jurist und der Vertrag wird erst dann wirklich analysiert, wenn er vorliegt und nicht vorher. Ist das eigentlich nicht falsch? Im Prinzip macht es ja Sinn, dass man mit den Parteien vorher in intensivem Kontakt ist, dass die gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Mumpitz und Unsinn in den Vertrag hineinzuschreiben. Und das Gleiche ist nachher beispielsweise bei der Zuwanderung. Oder? Also wenn jetzt die EU sagt, ja, die Zuwanderung aus der EU die ist nicht zu diskutieren, das ist einfach so, wie es ist. Das gilt in ganz Europa und da hat die Schweiz keinen Sonderzug über. Der Matthias Binswanger hat ein Buch geschrieben über das und zeigt eigentlich, dass die 10 Millionen Schweiz, wo wir passieren mit der Zuwanderung von Europa, dazu wird führen, dass wir pro Kopf weniger leistungsfähig sind als vorher. Also er tut eigentlich das sehr kritisch anschauen. Also wäre das nicht sinnvoll, der würde als Partei und als FDP-Parteipräsident früher einwirken, bevor es im Vertrag steht und weil der Vertrag nämlich da ist, dann gibt es vermutlich sture Haltungen.
Also zuerst einmal Punkt 1, wenn ich mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen durchrede über das Thema EU bzw. Weiterentwicklung von unserem bilateralen Verhältnis, dann sagen sie immer nicht ihre Aufgabe, sondern die Aufgabe der Kommission. Der Vorteil ist, dass die EU mit einer Stimme redet. In der Schweiz ist es eine Kakophonie und das führt natürlich dazu, dass unsere Verhandlungsdelegation gar nicht gleich stark auftreten kann in diesen Verhandlungen. eigentlich sollte man eben darum gerade nicht zum Vornherein sagen, wo, ungeachtet dessen, was in einem Vertrag steht, dort tut man es unterstützen, sondern man ist, soll entsprechend können auch ein Gegengewicht aufbauen zugunsten von unserer Verhandlungsposition. Wir müssen ja möglichst gut können verhandeln, wir müssen möglichst stark können verhandeln, sonst holt man nichts raus. Und ich habe mehrfach schon gesagt, dass wenn man keine Verbesserung hinbekommt im Thema vom ganzen Schutzkonzept, das heisst eben, aber eine gewisse Situation auch eine Möglichkeit, dass die Schweiz kann einwirken kann auf Zuwanderung, dann wird es keine Mehrheit geben für den Vertrag. Es gibt bereits eine Schutzklausel im bestehenden bilateralen Verhältnis. Die muss ganz klar konkretisiert werden. Sie muss vor allem so gemacht werden, dass sie kann auch angewendet werden. Jetzt ist sie so allgemein gehalten, dass sie eben darum nie angewendet worden ist. Da müssen wir konkretisieren, aufbauen auf dem, was geht. Das habe ich ganz klar gesagt. Sonst, und das ist meine klare Meinung, und das ist eine persönliche Meinung, sonst wird es keine Mehrheit geben in der Schweizer Bevölkerung. Und insofern hoffe ich fest und appelliere am Bundesrat, dass er in dieser Frage sehr konsequent mit der EU verhandelt. Letzte Bemerkung. Und darum ist es also wichtig, dass er sich nicht zeitlich unter Druck setzen lässt. Wenn halt die Verhandlungen länger gehen als das Jahr 2024, dann soll es länger gehen. Entscheidend ist, dass man ein gutes Verhandlungsresultat hat, wo man der Schweizer Bevölkerung vorlegen kann und sagen, die Vorteile für unser Land überwiegen.
Eben, es sollte nicht nochmal passieren, dass man im Prinzip das der Bevölkerung gar nicht vorlegen kann, weil man von Anfang an weiss, dass es zu Boden geht, wie beim ersten Rahmenabkommen. Interne Frage noch zur FDP. Sie haben Jonas Breuer zum Generalsekretär gemacht. Ich habe Jonas Breuer erlebt als Abwirtschafter von der NZZ am Sonntag mit einem riesengroßen Problem. Auch wenn man mit Kollegen im Journalismusbereich redet, dann hat er ein Problem. Jetzt ist das ein persönlicher Freund von Ihnen oder so, dass Sie ihn gewählt haben? Haben Sie gefunden, der ist noch cool oder so?
Tun Sie mir zuerst sagen, von welchem Problem das Sie reden. Mir ist das nicht so nicht bekannt.
Also die NZZ am Sonntag hat massiv verloren unter dem Jonas Breuer.
Welche Zeitung nicht? In den letzten Jahren.
Okay, aber wie können Sie mir gleich die Frage beantworten? Oder? Was war die Qualifikation von Jonas Breuer, damit er Generalsekretär geworden von der FDP?
Also der Jonas Breuer war kein Freund von mir. Ich habe ihn eigentlich gar nicht gross gekannt, außer meine Begegnungen früher in der Arena. Nein, der Jonas Breuer bringt sehr viel mit, was man braucht für die Funktionen eines Generalsekretärs von einer Partei. Unter anderem natürlich die kommunikativen Fähigkeiten und das ganze Verständnis für das Thema, aber auch die Führungserfahrung, die er mitgebracht hat aus verschiedenen Führungsfunktionen, die er hatte. Und ich meinte auch, er hätte schon einiges können positiv bewirken für unsere Partei. Also insofern muss ich mir nicht von aussen sagen lassen, ob das jetzt eine gute Wahl war oder nicht. Bis jetzt habe ich sie einmal nicht bereut.
Also ich lese schnell vor, er muss vorbereiten von den Sitzungen für die Partei im Fachorgan, Organisation von der Parteiveranstaltungen, Erstellen von Anträgen an die Parteiorgane, Kontakt zu den Kantonalsekretären und so weiter. Das klingt extrem eben Organisation, und das hat ja fast nichts zu tun mit dem, was er mitbringt, also Journalismus oder sich gegen raus äußern.
Also jetzt haben Sie ja nur einen Teil vom Aufgabenkatalog gelesen, das Pflichtenheft, das ich mit ihm übrigens habe, kennen Sie ja nicht. Und dort steht selbstverständlich auch drin, dass man diese Fähigkeiten mit reinbringen muss. Das ist ja die Herzkammer von einer Partei, so ein Generalsekretariat. Dort werden auch Kampagnen gemanagt, dort werden auch Aktionen gemanagt, wie zum Beispiel unsere Resolution, die wir jetzt gerade veröffentlicht haben, beziehungsweise die Petition, die man sich eintragen kann, dass wir uns nämlich wehren dagegen, dass die zweite und die dritte Säule Steuerbeleg dort sollen abgeschafft werden, dass man eigentlich will torpedieren, das private Vorsorge, das private Sparen, das tun wir bekämpfen mit einer Petition und haben auch gesagt, wir würden das Referendum ergreifen, wenn das gemacht wird. Auch für das, alles zu managen, operativ vorbereiten, durchzuführen, ist natürlich das Generalsekretariat zuständig, das heisst Herr Breuer zusammen mit seiner Mannschaft.
Wo steht die FDP in ein paar Jahren? Wir haben jetzt 14% Marktanteil in der Röte. Was ist Ihr Ziel?
Also wir haben schweizweit 14,3%, wie gesagt, im Ständerat sind wir die zweitstärkste, dort haben wir einiges mehr. Und das Ziel muss ganz klar sein für das Jahr 2027. Auf dem Weg, wo wir jetzt sind, nämlich dass wir jetzt zugeleitet haben bei kantonalen Wahlen, dann auch zu realisieren, dass wir in unserer Schweiz liberal-bürgerliche Kraft gestärkt haben, die dafür sorgt, dass die Menschen, die morgen arbeiten gehen, die den Wecker stellen, eben nicht mehr belastet werden, dass KMU, das Rückgrat von unserer Wirtschaft, nicht mehr belastet wird, dass wir eine sichere und preiswerte Energieversorgung haben in unserem Land, dass die Infrastruktur in einem guten Zustand ist. Darum muss man eben auch die Nationalstrasse gezielt ausbauen, genauso wie man es im öffentlichen Verkehr selbstverständlich auch muss machen. Wenn das jemand will, dann ist er gut beraten, wenn die FDP in 4 Jahren bzw. jetzt noch in 3 Jahren zulegen, dann stärken wir die Kräfte, die sich für das einsetzen in unserem Land und damit das Erfolgsmodell Schweiz auch in Zukunft.
Könnt ihr irgendeine Zahl sagen, oder sagt, wir werden 20% haben?
Also 20% gerade im Jahr 2027, das wäre ein bisschen vermessen. Wir werden zulegen, das wird das Ziel sein.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, die FDP hält das ein, was sie jetzt versprochen hat hier am Mikrofon. Wir würden uns freuen, wenn die FDP wieder näher an den Staatsrat die Partei herkommt.
Danke fürs Interesse und ich persönlich will mich für das einsetzen.
Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Aktiv Radio Interview.